Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzähl mir mehr, heute wieder mit unserem Christopher.
Hallo liebe Sarah und natürlich mit Sarah. Hallo Sarah.
Hallo an alle. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, dann darf ich mich heute zurücklehnen und du erzählst mir was, was ich noch nicht weiß und was ich aber unbedingt wissen möchte. Ist das richtig?
So ist es. Ich freue mich, dass wir wieder auf Sendung sind. Ich freue mich, dass wir auf Sendung sind und ich habe natürlich was für dich vorbereitet und heute bin ich mir ausnahmsweise auch sehr sicher, dass du wahrscheinlich noch nichts davon gehört hast. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit bin ich mir da sicher.
Sehr cool.
Ich würde vielleicht mit einer Frage starten und zwar bin ich neugierig, wenn du Musik hörst und viel Zeit fürs Musikhören hast, weiß ich, dass du Kopfhörer aufsetzt, schließt du auch manchmal die Augen dabei?
Also bei mir passiert Musikhören tatsächlich viel so im Tun, um ehrlich zu sein. Da fehlt mir manchmal so ein bisschen die innere Ruhe, die Augen zuzumachen. Im Auto ganz schlecht. Also tatsächlich ist ja das Auto, glaube ich, der Ort, wo ich am allermeisten höre. Okay. Wenn ich es dann wirklich gut hören will, doch mache ich. Also vielleicht aber tatsächlich in Konzerten eher noch als im Wohnzimmer.
Okay, das ist spannend. Wir haben heute eine Menge KünstlerInnen, bei denen ich dich bitten würde, oder ausschließlich KünstlerInnen, bei denen ich dich bitten würde, die Augen zu schließen, oder?
Okay.
Ich kann mir vorstellen, dass du dadurch viel, viel mehr hörst und wir vielleicht sogar eine interessantere Diskussion darüber haben.
Okay.
Und ich will auch gar nicht so viel erzählen, sondern ich will gleich einsteigen. Ich spiele dir jetzt was vor, ein kurzes Stück. Und dann würde ich erst drüber sprechen, worum es heute geht und wer die erste Künstlerin ist. Bist du bereit?
Alles klar. Dann würde ich sagen, Augen zu und durch, oder?
Genau, so machen wir das. Okay. Augen wieder auf.
Ich bin aufgeregt. Es wird eine schöne Folge. Ich freue mich.
Na, ich glaube, es wird, also für mich vielleicht eine schwierige Folge, weil ich relativ viele Sachen vorbereitet habe und wir schauen mal, ob wir darüber eine schöne Klammer finden. Aber okay. Ich möchte auch nicht länger auf die Folter spannen. Und zwar war das eine Künstlerin mit dem Namen Anaya Lockwood. Und sie ist gebürtige Neuseeländerin. Sie
okay.
ist sehr bekannt für Klangkunst, für Field Recordings. Sie ist eine der Pionierinnen des Field Recordings. Und das, was wir gerade gehört haben, war das Stück World Rhythm, Excerpt Number One. Das ist ein Ausschnitt aus einem längeren Werk, wo wir jetzt nur einen kurzen Teil gehört haben.
Das ist tatsächlich Klangkunst, da gibt es keine Bilder dazu.
Genau, das ist in dem Fall nur Klangkunst. Und sie arbeitet aber sehr stark mit Klängen, ich würde sagen, der Elemente, also Feuer, Wasser, also viele Sachen, die natürlich vorkommen, gar nicht so sehr menschengemacht.
Mhm. Sehr interessant. Also mir wäre jetzt das Geräusch oder die Art, die Geräusche aneinander zu schneiden, so ein bisschen vertraut gewesen von Videokunst.
Ja.
Das kommt mir immer mal wieder unter, aber dass man sozusagen so ganz nur auf einen Sinn zurückgeworfen wird, das ist mir neu.
Na, sie ist eine der KünstlerInnen, die auch zum Beispiel einer Schule wie einer Pauline Olivieros nahestehen, die dem tiefen Zuhören, dem sehr präzisen Zuhören sehr nahestehen und das auch, sagen wir mal, wissenschaftlich eine Zeit lang untersucht hat. Sie war auch als Professorin eine Zeit lang tätig. Und das ist vielleicht schon das eine Thema, was wir heute häufiger nochmal anstupsen wollen, ist dieses genaue Hinhören. Was ich dir aber sagen kann, also sie hat neben reiner Klangkunst auch Installationen gemacht und Performance-Kunst. Also sie wird so ein bisschen dem Fluxus-Performance-Kunst-Thema zugeordnet. Und sie hat vor allem, oder sie ist bekannt, ich würde sagen, ihr Signature-Stück ist ein brennendes Piano. Das hat immer sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Also sie hat solche, in Anführungsstrichen, Happenings sehr häufig veranstaltet, wo die Klangkunst in Anführungsstrichen da drin bestand, ein Piano in Flammen zu setzen. Und das brennt dann nicht nur, sondern da kommen dann trotzdem auch noch Piano-Töne heraus. Und sie hat einige Aufnahmen damit gemacht, einige Sachen zusammengeschnitten. Sie hat auch andere Dinge mit Pianos veranstaltet. Also sie hat eine Zeit lang in ihrem Garten irgendwie 3 oder 4 Pianos gehabt und hat Pflanzen da reinwachsen lassen und hat das dann auch wieder mit Aufnahmen begleitet. Sie hat Pianos im Meer versenkt oder in Flüssen versenkt. Also sie hat sich dann eine Weile lang mit dem Thema Piano, also sprich im künstlichen, kulturell geprägten Ton und in Anführungsstrichen eher natürlichen Tönen wie jetzt Feuer oder Wasser beschäftigt.
Und hat das eine spielerische Komponente oder ist das eher sehr ernst gedacht?
Das hat auf jeden Fall eine super spielerische Komponente. Also es gibt Interviews mit ihr, wo sie das auch sehr betont, dass die Freude daran für sie wichtig ist und gleichzeitig das neugierige Entdecken von Klängen. Also in den diese Pianostücke sind sehr aus den frühen Jahren, das ordne ich dir gleich nochmal ein. Und die späteren Stücke, also in späteren Jahren hat sie sich teilweise jahrelang mit Flüssen beschäftigt. Also sie hat jahrelang Aufnahmen von der Donau gemacht, zum Beispiel ist durch ganz Europa gereist. Und da ging es einerseits ums Spielerische und andererseits ums Entdecken, also ums Entdecken des Tons, aber auch ums Entdecken von Landschaft, Entdecken von Räumen, Entdecken von Kulturräumen. Und das ist vielleicht auch so das zweite kleine Thema für heute, Räume und Kulturräume.
Ich finde das ja total interessant, weil ich mir eher europäische KünstlerInnen vorstellen kann, die nach Neuseeland fahren, um dort zurück zur Natur zu gehen und dort das Ursprüngliche zu entdecken und nicht den Weg andersrum in der Kunst. Das finde ich auch gerade interessant.
Ja, und da sind wir auch an einem wirklich spannenden Punkt. Wir reisen nämlich heute gemeinsam. Du reist mit mir, ich reise nicht so weit, weil was unsere HörerInnen nicht wissen, ich darf seit einiger Zeit in Australien leben und ich möchte dich heute mit in die südliche Hemisphäre nehmen. Also wir werden einen Schwerpunkt in Australien haben. Anne Ea Lockwood aus Neuseeland ist da vielleicht eher eine Ausnahme. Ich die jetzt mal quasi noch ein bisschen mit dazugenommen habe, habe den Kreis noch ein bisschen erweitert. Aber wir wollen vor allem über KünstlerInnen aus Australien reden und vor allem so ein bisschen über diese Szene an experimentell arbeitenden KünstlerInnen.
Das heißt, es wird auch akustisch außereuropäisch?
Das kommt darauf an, was du darunter verstehst. Und ich würde sagen, wir beantworten die Frage vielleicht ganz am Ende.
Okay.
Was ich erstmal, also Europa wird schon ein Fixpunkt sein, muss es in Anführungsstrichen leider sein, weil Kultur in Australien und Neuseeland sehr lang kolonial geprägt war und immer noch ist. Und deswegen sowohl historisch als auch in der Jetztzeit spielt Europa eine sehr große Rolle, aber auch die USA. Oder der Westen in Anführungsstrichen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Knackpunkt, worum wir uns heute so ein bisschen bewegen. Die Anna Ea Lockwood, die hat es aber weggezogen. Also wir starten jetzt in der Periode, sie ist Ende der 30er geboren und ist dann zur Musik und zur Kunst durchs Studium gekommen, und hat Anfang der 60er aber Neuseeland verlassen, weil man muss sich vorstellen, also geografisch ist ja Australien und Neuseeland schon sehr weit weg von den westlichen Kulturzentren, auch wenn sie es sehr stark davon beeinflusst sind. Und sie hat es in dem Fall dann nach Europa, also sowohl nach in Großbritannien, Deutschland und die Niederlande gezogen, um da eine formale oder ihre formale musikalische Ausbildung zu erweitern. Also sie hat dann die 60er Jahre in Europa verbracht und ist dann in den 70er Jahren, Mitte der 70er, in die USA gegangen und lebt auch seitdem da.
Da gibt jetzt für mich auch, weil du gesagt hast, in den 30ern geboren, diese Zuordnung zum Fluxus in Sinn. Ich hatte das jetzt gerade, dem ersten Stück hat man es ja nicht angehört, aus welcher Zeit es stammt. Ich hatte das irgendwie automatisch später verortet.
Ja.
Aber das passt sozusagen in die Zeit, in die originale Zeit rein.
Genau. Also musikalisch, wie gesagt, hat sie ihre ersten, in Anführungsstrichen, professionellen musikalischen Schritte in den 60ern gemacht. Und das Stück, was wir gehört haben, ist von 1975, wird jetzt gerade nochmal wieder veröffentlicht, weil das lange Jahre nicht verfügbar war. Genau, aber kommt aus Mitte der 70er. Und sie hat dann so eine Praxis entwickelt, dass sie zu manchen Themen eben auch wieder zurückkommt. Also, dass sie manche Themen in den 60ern mal für 2-3 Jahre bearbeitet hat und dann später nochmal wieder angegangen ist.
Mhm.
Was aber eben ein wichtiger Moment ist und was wir auch sehen in dieser Zeit, also wenn man sich da australische experimentelle Musik anschaut, die ist noch sehr unterentwickelt, aber das ist in Europa auch oder in den USA. Ne? Also es gibt so eine kleine Szene aus Leuten, in Deutschland wäre das Stockhausen, in den USA vielleicht jemand wie John Cage oder Pauline Oliveros, die sehr früh in dieser Zeit angefangen haben, experimentell zu arbeiten. Wir hatten ja die Folge zu Ilja Derbyshire. Ähnliches Thema, das sind Studios entstanden, das sind Möglichkeiten entstanden, mit neuen Techniken zu arbeiten oder alte Instrumente, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel das Piano, neu zu bearbeiten. Das ist in der Kulturszene, in der Kunstszene als was sehr Kritisches wahrgenommen worden. Also die waren immer so, ich sag mal, die Schmuddelkinder. Nicht gleich sagen, nee, Punks. Aber sie waren auf jeden Fall nicht hoch angesehen. Das ist erst sehr viel später in den Kanon übernommen worden. Und in Australien war das nochmal sehr viel schwieriger oder auch in Neuseeland, da überhaupt Mittel zu bekommen, da Möglichkeiten zu bekommen, künstlerisch zu arbeiten. Und das sind so die Gründe, warum in der Zeit noch viele Künstler ins Ausland gegangen sind. Und da war durch die Kolonialisierung Großbritannien halt ein sehr starker Magnet. Da sind viele nach Großbritannien gegangen.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, war denn Großbritannien zu der Zeit so ein Quell von moderner zeitgenössischer Kunst? Das hätte ich jetzt eher tatsächlich in Deutschland gesehen oder auch in Amerika.
Ja, also das war tatsächlich so, dass Großbritannien nicht die große, also hatte musikalisch und kulturell eine große Anziehungskraft, weil es trotzdem sehr reich war und sehr viel passiert ist. Und es war zumindest offen genug, um an den Universitäten für sowas eine Unterstützung zu bekommen. Also Lockwood ist dann an eine Universität in Großbritannien gegangen und da gab es zumindest Forschungs- und Fördermöglichkeiten. Die interessanten Sachen sind tatsächlich zum Beispiel in Deutschland und in den USA passiert. Also in Deutschland eben um Stockhausen, aber auch diese sogenannten, ich glaube, Darmstädter Ferienkurse, wo sich internationale MusikerInnen getroffen haben. Also da ist schon sehr viel passiert im Nachkriegs-Europa, weil da, man hat ja dann auch versucht, kulturell mit alten Traditionen aufzuräumen und Sachen über Bord zu werfen, neue Sachen zu probieren. Und da war dieser Bereich, ich sag mal, Kunstmusik sehr stark.
Und was mich jetzt noch interessieren würde, in welchem Zusammenhang ist man denn dann als kulturinteressierter Mensch mit Klangkunst in Verbindung gekommen? Also es gab in der Zeit die Happenings, da ist man ins Museum gegangen und hat sich angeguckt, wie jemand mit einem toten Hasen durch die Ausstellung geht. Aber das ist ja nochmal ein anderes Erleben, als wenn ich quasi still mit geschlossenen Augen irgendwo Kunst in mich aufnehme.
Beziehungsweise wenn du ein Piano abbrennen willst, ne?
Oder, ja gut, das ist ja dann trotzdem wieder eine performative Kunst, denke ich.
Das stimmt. Also für Europa kann ich das nicht so abschließend beantworten, weil ich da nicht so gut für recherchiert habe, was aber, also es ist eine interessante Frage, die du stellst, weil das ist ein Thema, was ich für Australien sehr gerne aufgreifen möchte. Hier hat das Radio eine sehr große Rolle gespielt und spielt es immer noch. Also im Radio hat, ich würde sagen, ein Großteil des kulturellen Einflusses, kulturellen Lebens stattgefunden. Da wurden Dinge übertragen, da wurden Konzerte übertragen. Da gab es auch einfach eine viel größere Vielfalt an Kulturberichterstattung, als es das heute gibt. Und es gab sowohl in Deutschland, also beim WDR vor allem, wir hatten es bei der BBC, aber auch bei anderen großen Radiostationen Geld und immer wieder Leute, die sich dafür stark gemacht haben, Studios einzurichten, die speziell ausgestattet waren, nicht nur um jetzt eine Begleitmusik oder irgendwas für eine Sendung zu produzieren, sondern auch spezielle, dann kommissionierte Radiostücke zu produzieren. Also Radio hat eine große Rolle gespielt. Und der spannende Punkt ist, in Australien ist diese Tradition nicht abgestorben. Also selbst heutzutage spielt das Radio eine unglaublich große Rolle. Und zwar folgendermaßen, es gibt zwar einen nationalen, also ein nationales Radio, so wie das in Deutschland den Deutschlandfunk gibt, gibt es hier die ABC, die Australian Broadcasting Corporation. Aber das ist bei Weitem, also da hat viel stattgefunden und da wurde auch finanziert, aber was viel wichtiger ist, es gibt hier eine extrem große Szene an sogenannten Community Radios. Also das heißt, in jeder Stadt gibt es eine Handvoll von freiwilligen betriebenen Radiosender, die Special Interest aufgreifen.
Und hörst du das, seitdem du in Australien bist?
Ja. Also ich habe das Glück, dass ich, also ich lebe in Melbourne, ganz im Süden von Australien, und ich habe das Glück, dass es in dieser Stadt, also wie gesagt, mindestens eine Handvoll von Radiosendern gibt. Zwei davon sind sogar physisch ganz bei mir in der Nähe. Und das sind auch die zwei, die ich am meisten höre. Und das ist wirklich unfassbar, wie kulturell reich das ist. Also einer dieser Radiosender, das ist PBS. Die sind vor allem dafür bekannt, dass sie ein unglaublich breites Musikprogramm haben. Also da kann ich von Noise über Metal, Punkrock bis hin zu Latin Jazz oder Gospel alles hören. Also da gibt es spezielles.
Das ist ja ein Traum.
Da gibt es Sendungen zwischen 1 und 2 Stunden oder nachts dann auch gerne mal länger, wo Radio-DJs, die das freiwillig als quasi Volunteering machen, ihre Musik vorstellen. Und das ist ein unglaublicher Reichtum. Es gibt da noch mehrere Sender mit diesem Zuschnitt, und es gibt da noch einen anderen Sender, da geht es vor allem auch um Debattenkultur, um teilweise politische Theorie, um Philosophie, also da finden viele Gespräche statt, aber auch Musik. Also es gibt einfach, und das ist alles von Freiwilligen betrieben, es gibt da eine ganz große Szene. Und das war in Australien schon immer sehr stark, teilweise entweder auf Bundesstaatenebene oder auf Stadtebene sehr lokalisiert.
Ja, das klingt total cool.
Ja.
Also auch, dass die Leute das dann so annehmen und so hören. Weil ich kann mir vorstellen, Kultur, das wissen wir spätestens seit Corona, als das negiert worden ist, macht ja was mit Menschen.
Genau. Und also du musst dir das so vorstellen, so wie Leute mit Stickern von ihrem Lieblingsfußballverein am Auto draußen rumfahren, fahren hier Leute mit ihrem Lieblingsradiosender am Auto klebend rum. Also du kannst auch überall Mitglied werden bei diesen Radiostationen, wie so ein Verein sozusagen, und kannst mit deinem Mitgliedsbeitrag unterstützen. Die Radiosender haben teilweise eigene Feste, die sie ausrichten, oder eigene Konzerte. Aber es ist vor allem eben so ein, ja, es ist eine kuratorische Aufgabe, neue Musik vor allem, aber auch andere, also auch Veranstaltungen, einem Publikum näher zu bringen, mit einem speziellen Interesse, aber auch mit speziellen Kulturhintergründen. Also jemand, der da eine Sendung zu afrikanischer Musik anbietet, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit den afrikanischen Einwanderungshintergrund und kann natürlich dann viel, viel besser auch Details rüberbringen.
Das ist spannend. Da müsste man ja doch nochmal drüber nachdenken, über die Spinnenfrage hinwegzukommen.
Aber wir kommen zu diesem Thema Kultur, Radiokultur.
Was, Spinnen?
Nein.
Okay.
Spinnen lassen wir weg. Wir kommen zu diesem Thema Radiokultur und allgemein Szene nachher nochmal. Ich möchte nochmal einen zweiten Künstler dir vorstellen, der aus Melbourne selber ist, in der ähnlichen Zeit wie Anna-Ea Lockwood gewirkt hat, also Mitte der 60er vor allem. Und du hast vorhin nach dem Grafischen gefragt. Wir sprechen jetzt kurz über Robert Rooney. Und der ist eigentlich bildender Künstler. Also der hat sehr viel abstrakte Malerei produziert, vor allem in den 60ern. Hat dann später auch sehr viel sich mit serieller Fotografie beschäftigt. Und zwischendrin hat er eine Phase gehabt, wo er mit Freunden zusammen Musik gemacht hat. Und vor allem ist er bekannt für die sogenannten Graphic Scores. Also er hat ein, ich würde sagen, Free Jazz, Improvisations-Jazz-Trio gehabt mit zwei anderen Kollegen zusammen. Hat da Piano gespielt, während einer Trompete und ein anderer Bass gespielt haben. Und die haben sehr viel improvisiert. Sie haben aber auch versucht, oder er hat versucht, eine grafische Notation für Stücke zu finden, also für diese sehr experimentellen Stücke. Und da würde ich dir gerne erstmal ein Stück vorspielen und dann können wir nochmal drüber reden.
Sehr gern.
Dann hören wir jetzt das Stück Duo aus dem Album Graphic Scores, was 2025 nochmal neu aufgelegt wurde.
Eine Verständnisfrage. Wegen dem, was du als allerletztes gesagt hast, war jetzt an der Stelle die, waren die Töne das Tragende oder ging die Komposition von der Optik aus?
Ja, das ist eine spannende Frage. Was ich dir nicht verraten habe, da gibt es einen Trick dabei. Der Trick ist, dass dieses, also das Stück heißt Duo One. Und es gibt drei Duos, weil es drei Musiker sind, die das aufgenommen haben. Und in jedem Stück wechselt der Improvisationspart. Also das heißt, in dem Stück, was wir gerade gehört haben, hatten zwei Musiker einen festen, eine Notation vorgegeben, die eben sehr grafisch gezeichnet ist. Ich verlinke das dann auch in den Shownotes nochmal. Es gibt ein sehr schönes Cover. Also ich besitze diese Platte und es gibt ein sehr schönes Cover und viele von diesen Zeichnungen dazu. Und der dritte Part hat dann jeweils dazu improvisiert oder improvisiert in diesen Stücken. Das ist eigentlich das Spannende, weil, also es gibt da viel Spielraum für Interpretation. Also sowohl diese Notation ist ja nicht so einfach für was sehr Experimentelles. Und dann gibt es noch einen reinen Improvisationspart dazu.
Also noch ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mich jetzt gefragt, wäre es für mich wichtig sozusagen zu wissen, was an dem Stück die grafische Intention ist. Also hat sich jetzt der Komponist irgendwie gedacht, das muss ein Bild ergeben, das Notenblatt oder wie auch immer. Und wäre das für mich jetzt eine zusätzliche Information, das vorher mal gesehen zu haben? Oder geht's einfach nur, ich meine, wenn du irgendein anderes Lied hörst oder wenn du in ein Konzert gehst, wo John Cage Stücke gespielt werden, dann kriegst du zwar ein bisschen Kontext, aber da geht's ja tatsächlich nur um das, was du hörst.
Ja.
Und ich hatte mich jetzt gefragt, ob das hier noch ein bisschen anders ist.
Ja, ich würde sagen, ja. Aus meiner Sicht hat hier schon, wie gesagt, dadurch, dass der Künstler Robert Rooney, der das geschrieben hat, auch bildender Künstler ist, für ihn hat das schon eine große Rolle gespielt, dass es nicht einfach nur ein Hörerlebnis war, sondern dass da mehr dazu ist und dass auch mehr Sinne was empfinden. Und da war eben das Grafische für ihn ein sehr wichtiger Teil, aber auch für die MusikerInnen, um das zu performen. Weil es ist nicht einfach nur ein Abspielen von Noten ist, sondern da ist ja auch nochmal eine Interpretation drin und da findet eine Dynamik statt. Und da reagieren ja die MusikerInnen, die das spielen, auch auf was, was sie sehen, was da passiert auf dem Blatt. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch seine Intention, also da mehr anzuregen als einen reinen Ton. Wobei ich nicht weiß, wie das in den Live-Performances dann für das Publikum war. Also ich kann da nicht beantworten, ob die dann auch grafisch was gesehen haben, ob es da in Anführungsstrichen schon eine Bühnenshow dazu gab.
Naja, das hätte ich gar nicht gebraucht. Aber ich glaube, so ein bisschen dieses Vorwissen, was denn die Intention des Künstlers ist. Ich glaube, manchmal hilft es ja doch. Also bei Bildinterpretationen finde ich es ja oftmals ein bisschen schrecklich, weil ich denke, ich möchte das Bild selber sehen und wahrnehmen und mir meine Gedanken machen. Aber jetzt in dem Fall habe ich gedacht, na, wenn, vielleicht ist das nochmal ein zusätzlicher Anreiz zu wissen, was da an Idee dahinter steckt und ob jetzt die Töne sozusagen komplett random sind oder ob manche Töne einfach gesetzt sind, weil sie im Muster folgen.
Also die Antwort ist ja, manche Töne sind gesetzt, weil sie einem Muster folgen. Und du sollst schon angeregt werden, auch visuell zu reagieren. Also was zu empfinden, was du auf dem Blatt siehst. Sowohl als Musiker als auch als Zuhörerin.
Genau. Aber das ist ja spannend, dass sozusagen auch den MusikerInnen dann so ein Anstups gegeben wird und man sagt, nimm einfach das, was du optisch wahrnimmst, ohne sozusagen nur die Informationen aus den Noten zu ziehen.
Genau.
Und mach was draus.
Und
das heißt, die Stücke klingen im Zweifelsfall live immer anders?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt da zu dieser Platte auch ein bisschen Begleitmaterial mit ein paar geschichtlichen Einordnungen und auch einem Essay dazu. Und da wird es ganz klar, dass das auch ein sehr live getriebenes, sehr live getriebene Stücke waren. Weil man muss sagen, da hat sich, also in der Zeit, während Anna Lockwood ja gegangen ist, weil sie die Inspiration von außen gesucht hat, hat sich auch in Australien musikalisch da einiges verändert. Also es hat sich da der Grundstein für eine sehr wichtige Live- und vor allem Improvisationsszene gebildet. Also Robert Rooney und seine Kollegen waren dann in Melbourne so ein bisschen im Kern. Es gab auch in Sydney und Brisbane andere Szenen, die sich da entwickelt haben. Das hat teilweise auch mit Leuten zu tun, die eben dann schon wieder zurückgekommen sind, die vielleicht in Großbritannien oder in Europa irgendwo studiert haben und neue Einflüsse, vor allem aus diesem Free Jazz und aus der Improvisation mitgebracht haben. Und dann hat es aber auch schon so ein bisschen die Wir-sind-dagegen-Attitüde. Man muss sich vorstellen, Australien in den 60er waren ein super konservatives Land, extrem stark von Großbritannien noch geprägt. Und kulturell hieß das vor allem, da wurde Klassik gesendet über die öffentlichen Radiostationen. Das ist dann der Grund oder ist einer der Gründe, warum dann diese Community-Radios eine immer größere Rolle gespielt haben, weil die natürlich was ganz anderes zugelassen haben. Und dann hat sich aber eben auch eine Szene an Leuten gebildet, die gesagt haben, okay, eine Performance können wir selber machen, auch wenn sie jetzt, ne, wenn es nicht um Plattenverträge oder Plattenreleases ging, sondern da ging es eben ums Spielen. Und wenn sie eine Kneipe gefunden haben oder irgendeinen Ort, wo sie spielen konnten, also es gab auch zu dieser Zeit schon einige Musik- oder Kunsthochschulen, wo so ein bisschen akademisches Leben sich entwickelt hat. Und Robert Rooney wurde eben auch an solchen Hochschulen ausgebildet. Da war das ein wichtiger Antrieb zu sagen, okay, dann machen wir das selber und wir emanzipieren uns jetzt ein bisschen aus dieser trögen klassischen Kulturszene. Wir brechen da jetzt aus.
Das hat aber immer noch nicht dazu geführt, dass die indigene Bevölkerung damit ihre Kultur Fuß gefasst hat oder wieder Fuß fassen konnte.
Da sind wir leider sehr weit von weg in den 60ern, aber wir kommen da heute noch hin.
Okay. Du hattest vor uns noch gesagt, dass das jetzt wieder neu aufgelegt worden ist.
Ja.
Das Stück oder die Reihe von Stücken. Klingen die jetzt anders? Hast du den Vergleich zwischen Original bzw. Erst-Zweitaufnahme und heute?
Ich habe leider keine. Also ich weiß nicht, in welcher Form das überhaupt veröffentlicht wurde, ob es da überhaupt eine Plattenaufnahme aus den 60ern gibt oder ob das rein die Mastertapes waren, die mal irgendwie aufgezeichnet wurden. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, also ich bin da jetzt drüber gestolpert, dass es jetzt aktuell eine Auflage auf Platte gab. Also digital und auf Platte. Und dass das jemand aus dem Archiv remastert hat und sich da drum gekümmert hat, das auch zu restaurieren. Ich weiß nicht, wie das im Original klang. Aber die Aufnahmen.
Aber das ist nicht neu eingespielt worden, nee. Das meinte ich eigentlich. Nee. Aha.
Das sind Originalaufnahmen, die restauriert sind und die klingen auch relativ roh, also auch von der Aufnahmequalität. Sie sind schön restauriert, aber es ist jetzt keine, was man heutzutage so als eine Studioaufnahme oder so sehen würde. Also so sauber ist es nicht. Man hört das schon auch an vielen Stecken so ein bisschen, wie sagt man, bratzeln.
Ja, das würde mich jetzt an der Stelle gar nicht stören, weil ich hatte ja trotzdem eher so eine Konzertatmosphäre im Kopf gehabt. Also ich hätte die jetzt eher auch in einem Konzertsaal verortet und nicht in einem Studio.
Na, wie gesagt, also da hat viel live stattgefunden, viel Improvisation. Mhm. Deswegen gibt es eben auch diese starke Improvisationskomponente. Und ich glaube, die haben auch, deswegen gibt es vielleicht auch keine, also gibt es vielleicht auch nur wenige Aufnahmen. Und wie gesagt, in der Zeit waren die nicht so beliebt, dass da unbedingt, also erstens muss man ja sagen, damals gab es ja nicht zigtausend Label, die irgendwie sowas veröffentlicht hätten, sondern meistens ist sowas ja dann in wenigen Major-Labeln, die dann vielleicht auch noch an den Radiostationen hingen, an den großen, veröffentlicht wurden. Und ja, dann war es ja auch nochmal, sagen wir, finanziell und organisatorisch viel schwieriger, eine Aufnahmemöglichkeit zu bekommen. Und deswegen weiß ich gar nicht, also es kann sein, dass es eben auch nur eine limitierte Anzahl an Aufnahmen überhaupt gab aus der Zeit und dass die vielleicht in der Zeit gar nicht auf Platte veröffentlicht wurden.
Okay.
Genau. Aber was wichtig ist, was wir eigentlich also so ein bisschen mitnehmen wollen, auch für die anderen Sachen, die wir dann noch hören, das Anfang, da so ein bisschen eine eigene Identität musikalisch zu entwickeln und so ein bisschen rebellisch aus dem auszubrechen, was da stattgefunden hat und da auch irgendwie eine Kreativität zu entwickeln und diese ganze Improvisationsszene, die ist halt sehr wichtig. Also die hat, ne, wie gesagt, auch in Sydney noch stattgefunden, die hat sich dann auch über die nächsten Jahrzehnte einfach fortgesetzt. Es gibt eine sehr bekannte Jazzband aus Australien, die heißt The Necks. Die sind vor allem für ihre vielen, also sie haben viele Alben auch aufgenommen, aber die sind vor allem für ihre vielen Auftritte mit Improvisationen bekannt. Und das ist eigentlich auch eine Traditionslinie, die sich bis heute durchzieht. Also nicht nur im Jazz, sondern allgemein auch in der experimentellen Musik. Um das vielleicht für dich mal ein bisschen bildlich zu machen, es gibt hier in Melbourne eine Reihe, die heißt Make It Up Club. Das ist eine Improvisationsbühne, die einmal in der Woche stattfindet in der Kneipe. Und die besteht seit 26 Jahren, jeden Dienstag.
Mhm. Mhm. Und vom Genre her?
Experimentell.
Okay.
Also da gibt es keine Einschränkungen. Also es ist nicht das einzige Format, es ist aber das älteste und bekannteste Format in Australien. Es gab aber auch und gibt auch noch in vielen anderen Städten vergleichbare Initiativen. Es gibt schon eine Kuration, ne? Also du kannst nicht einfach, also es ist kein Open Mic. Du tauchst nicht einfach auf und machst irgendwas, sondern es gibt schon eine Kuratorin in dem Fall, die sich darum kümmert und wo man sich in Anführungsstrichen bewerben kann. Also sprich, man schickt eine E-Mail hin und sie wählt dann aus. Aber es ist ein sehr demokratisches, eine sehr demokratische Umgebung und es gibt auch einfach viele Möglichkeiten. Sie versucht eigentlich vor allem dafür zu sorgen, dass die Sachen an einem Abend so ein bisschen einen roten Faden zusammen haben. Also sie schließt niemanden aus. Und da finden dann eben so gut wie wirklich jede Woche, also außer wenn jetzt gerade mal Weihnachten ist, finden da an einem Dienstag 2 bis 3 interessante experimentelle Künstlerinnen statt. Und das kann sein, dass jemand alleine auf einem akustischen Instrument was spielt, dass jemand Spoken-Word-Kunst macht. Ich habe neulich eine Performance beigewohnt, da hat jemand Geräusch auf der Bühne gemacht und gleichzeitig das Audiosignal seines Handys eingespeist. Und am Handy oder am Telefon war irgendwo, ich weiß gar nicht, wo derjenige saß, jemand, der da die ganze Zeit irgendwie Geräusche reingemacht hat. Also und sowas.
Okay.
Also das heißt, haben irgendwie so eine Telekonversation miteinander geführt.
Aha.
Und das ist so ein bisschen das Spektrum, ne? Also da kann alles passieren, aber es ist schon ein bisschen kuratiert.
Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, die Begriffe Kneipenabend und experimentelle Musik auf eine Ebene zu bekommen, weil das eine klingt für mich, dass die Musik quasi nur durch mich durchgeht und ich die nebenbei wahrnehme und das andere klingt für mich wie doch konzentriert zuhören, mit offenen oder geschlossenen Augen?
Sarah, das ist eine tolle Frage, weil die leitet sehr schön über zu dem, was ich als nächstes dir vorspielen und erzählen will.
Als hätten wir es abgesprochen.
Und das haben wir nicht. Das ist ganz einfach zu verstehen, nochmal um diese, wie das jetzt zum Beispiel an einem Dienstag dort abläuft. Kneipe heißt, da ist im Untergeschoss eine Kneipe, ganz normal, und im Obergeschoss gibt es meistens einen sogenannten Bandroom, also sprich einen Konzertsaal. Mhm. Ja. Also das, was früher der Saal war auf der Kneipe. Ne? Und das ist ein Raum, wo vielleicht am Ende 200-300 Leute reinpassen. Und da ist eine Audiotechnik und eine Bühne. Und da kann es halt sein, dass am Montag da eine Punkband spielt, am Dienstag experimenteller, also der Impro-Night ist, am Mittwoch vielleicht Comedy stattfindet und am Donnerstag nischt es und am Freitag spielt eine Metalband. Also die Kneipen, je nachdem, was sie halt für einen Zuschnitt haben, die buchen sich dann ihren Saal voll und können somit ihren normalen Kneipenbetrieb so ein bisschen ergänzen. Und du kannst entweder entscheiden, gehe ich einfach normal unten zur Kneipe und trinke ein Bier oder gehe ich hoch und bezahle dann oben einen Eintritt für was auch immer da gerade stattfindet. Mhm. Aber du hast recht, und das ist der Punkt, wo ich jetzt überleiten will, es ist natürlich schwierig für manche Genre eine Bühne zu finden und jemanden zu finden, der dafür offen ist. Das ist heutzutage vielleicht ein bisschen einfacher. Wir springen jetzt in der Zeit so ein bisschen, also wir verlassen die 60er mal. Ist dann auch noch viel passiert, also Punk und Noise sind natürlich auch in Australien gelandet. Die lassen wir jetzt mal so ein bisschen links liegen. Was aber auch passiert ist, Anfang der 90er ist natürlich auch tanzbare elektronische Musik, sprich Techno, nach Australien rübergeschwappt. Auch ganz vorsichtig und ganz zaghaft. Da gab es aber auch wieder viele KünstlerInnen, die das aufgegriffen haben und die dann aber irgendwie einen gemeinsamen Schmerz und ein gemeinsames Ventil dafür gesucht haben. Und zwar hat sich 1992 erst in Sydney und dann in ganz Australien der sogenannte Clan Analog gegründet. Ich würde sagen, so aus meiner Perspektive ist ein anarchistisches Techno-Kollektiv, die einen gemeinsamen Schmerz hatten, nämlich dass sie keine Auftrittsmöglichkeiten hatten. Also die haben alle live Elektronik gemacht, technoide, aber live gespielte Musik und konnten damit nicht einfach in eine Kneipe gehen, weil da zu der Zeit Anfang, also sie haben sich 92 gegründet, da war eben immer noch das volle Rockprogramm am Start. Mhm. Und da konntest du halt nicht einfach in der Kneipe sagen, ne, guck mal, ich hab doch Montag, ist doch hier kaum jemand, können wir da nochmal ein bisschen Techno spielen. Das hat ja zum Beispiel in Deutschland ganz anders stattgefunden, aber das hat ja auch historische Gründe, ne, dass in Berlin zum Beispiel auf einmal so viele Räume verfügbar waren durch den Mauerfall, um die sich keiner gekümmert hat. Also da war das Raumproblem ja ganz anders gelöst und das hat hier nicht stattgefunden und das war einer der Beweggründe für viele KünstlerInnen, sich zusammenzutun, zu sagen, okay, wenn wir jetzt aber hier gemeinsam auftreten und sagen, wir bringen unsere 50 Leute mit, ist das vielleicht ein Grund, dass wir zumindest mal den Saal kriegen und dann irgendwie gegen Hutkasse spielen oder irgendwas.
Ich frage mich gerade, ob es in Berlin vielleicht sogar andersrum gewesen ist, ob es nicht die Räume gab, die dann einfach besetzt worden sind, also ob sich da die Musik nicht in die bestehenden Räume ausgebreitet hat und nicht andersrum.
Naja, also das meine ich ja so ein bisschen. Da ist ja die Musik irgendwie da gewesen oder hat sich in der Zeit ja sowieso schon entwickelt und dann durch den Mauerfall waren ja auf einmal viele Räume frei, also auch viele Räume, die jetzt nicht irgendwie zum Tanzen vorgesehen waren. Also wenn man so an den Tresor denkt oder so, das waren ja einfach verfallene alte Gebäude, wo einfach Leute rein sind, ohne jemanden zu fragen, sondern haben ja irgendwoher einen Strom rangekarrt und Nebelmaschine angeschlossen. Und haben da einfach was gemacht, ohne jemanden zu fragen. Also die mussten halt niemanden fragen. Ne? Da war kein Gatekeeper, der gesagt hat, okay, du kriegst den Raum nicht, sondern da war einfach genug Raum da. Und da gab es hier ein bisschen ein anderes Problem. Also da waren die Räume, die für Musik vorgesehen waren, eben sehr durch Rock oder durch klassische andere Genre schon gefüllt. Was ich aber noch sagen wollte, das Zweite, was sie vereinigt hat, war, dass auf einmal auch sehr viel Musikgeräte, also Musikelektronik, sehr günstig zu haben war. Also der Name Clan Analog deutet darauf schon hin, dass sie sich vor allem mit elektronischen, also mit analogen Instrumenten beschäftigt haben, weil in der Zeit so in der Musik der Wechsel von analogen Geräten zu digitalem stattgefunden hat. Also da wurden auf einmal die ersten digitalen Geräte verfügbar, die waren immer noch sehr teuer, die haben aber irgendwie tollen, neuen, professionellen Klang versprochen und das alte wurde so ein bisschen aussortiert, ne, aus den Studios und von angeblich professionellen Künstlern und dann gab es auf einmal einen Markt mit sehr vielen billigen, in Anführungsstrichen schlecht klingenden Geräten. Und das hat eine Menge Kreativität freigesetzt, weil dann Leute einfach losgehen konnten und sich für einen Bruchteil des Geldes irgendwie eine Drum Machine gekauft haben oder einen analogen Synthesizer und da einfach losgelegt haben und live Techno gespielt haben oder live elektronische Musik gespielt haben.
Und hat das Schlechtklingen zu einer besonderen Qualität geführt?
Na, das Interessante ist, dass Clan Analog hat, also sie haben sich so als Meetup, würde ich sagen, gegründet, um sich einfach zu unterhalten und dann gemeinsam Konzerte zu organisieren. Und die haben sich keine inhaltliche Klammer gegeben, sondern konnte jeder machen, was er möchte. Und wenn die Sampler veröffentlicht haben, dann haben die eigentlich relativ demokratisch unkompliziert jeden draufgenommen, der irgendwie was eingereicht hat. Das hat jetzt musikalisch nicht immer dazu geführt, dass das nur das allerbeste Material da auf diesen Samplern gelandet ist. Aber es gibt schon ein paar, die rausgestochen haben, die gute und interessante Sachen gemacht haben. Aber es war eine sehr lebendige, sich sehr schnell verändernde Szene. Wie gesagt, so ein bisschen mit so einem anarchistischen Ansatz zu sagen, wer sind wir denn hier zu entscheiden, wer was darf oder was nicht. Wir lassen alle rein. Wir wollen hier niemanden einschränken. Wir wollen hier kein enges Programm fahren. Also dieses Kollektiv war mehr oder weniger ein Mittel zum Zweck. Das war nicht der eigentliche Zweck. Also es ging nicht darum, irgendwelche Organisationsstrukturen aufzubauen und auch das Label, was sie gegründet haben, das hat eigentlich auch keine Gewinnorientierung gehabt oder so. Es ging nur um Sichtbarkeit und um Gemeinschaft. Und da kommt auch wieder dieser Aspekt mit dem Radio so zum Tragen. Also die haben dann sehr früh angefangen, bei den Community-Radiostationen eigene Sendungen aufzubauen. Die waren sehr schnell in ganz Australien verbreitet. Also haben sie dann sozusagen Ortsgruppen gegründet in den verschiedenen großen Städten und haben dann wieder in ihren jeweiligen Radios eigene Sendungen aufgebaut. Die haben eigene Konzerte veranstaltet. Und also darum ging es eigentlich, um Sichtbarkeit zu schaffen, nicht um jetzt irgendwie eine gewisse Qualität oder ein gewisses Genre in den Vordergrund zu stellen.
Nee, ich meinte das gar nicht so mit Qualität jetzt im Sinne von was besonders hochwertig, sondern hat das dazu geführt, dass man sozusagen mit dem weniger guten Material eben genau den Charme dann ausgespielt hat, den es vielleicht mit sich gebracht hat. Also so ein bisschen, manchmal auch, werden ja dann auch Dinge gegen Strich gebürstet.
Ja, also es hat auf jeden Fall zu Kreativität geführt. Ne? Also dieses irgendwie so ein bisschen eine Attitüde, eine Anti-Attitüde zu haben und gleichzeitig auch zu wissen, okay, ich kann eigentlich alles machen, ich muss mich jetzt auch nicht, also ich glaube, dieses Moment, ich muss mich jetzt nicht an irgendeine Vorgabe halten, wie man dieses Gerät zum Beispiel benutzt oder wie das klingen muss, die hat viele befreit und die hat viel freigesetzt. Ja. Aber ich glaube, das ist was ja auch allgemein in dieser Zeit im Techno so stattgefunden hat. Also bis das, so die ersten Jahre vom Techno, die waren ja sehr roh. Das war ja ein sehr starkes Ausloten. Können wir noch mehr BPM geben? Kann das noch ein bisschen dreckiger klingen? Was können wir damit machen? Kann das schneller, höher, schneller und lauter sein? Und dann hat ja erst so eine Kommerzialisierung so ab Mitte, Ende der 90er eingesetzt.
Mhm. Kriege ich da jetzt was zu hören?
Na klar.
Sehr schön.
Das wird jetzt vielleicht zu dem, was wir vorher gehört haben, ein bisschen Cut. Also es wird wahrscheinlich sehr viel hörbarer. Und zwar spiele ich dir jetzt von der Formation Biftek. Das sind zwei Frauen, Kate und Nicole aus Canberra. Spiele ich dir das Stück They Oscillate aus ihrem Debütalbum von 1996 ist das Album. Der Track ist, glaube ich, von 94 vor.
Sehr schön. They do not fly. They do not fly. They oscillate. They oscillate.
Ja, Sarah.
Das ist gut gereift, oder?
Ich sage also, das ist nochmal was ganz anderes, aber ich glaube, das steht trotzdem in einer Traditionslinie zu dem, was wir vorher gesprochen haben. Also dieser DIY-Charakter, das ein bisschen Improvisieren, was dann elektronisch natürlich vor allem nur noch im Live stattfindet, in der Aufnahme ist ein bisschen kontrollierter. Aber vor allem auch dieses, wir packen das jetzt selber an und wir kümmern uns nicht um das. Also ne, gerade auch nochmal aus einer feministischen Perspektive, was den beiden auch immer sehr wichtig war, war das so eine Selbstermächtigung.
Naja, ich kann mir vorstellen, gerade in einem Land wie Australien, das ist ja auch ein bisschen eine Emanzipation immer vom britischen Empire.
Genau, also das ist ja auch ein bisschen das, was ich so ein bisschen aufziehen möchte als Thema, was viele Jahre und Jahrzehnte gebraucht hat, da eine eigene Stimme zu finden und eigene Räume zu finden, wo man das ausleben kann und wo man, sagen wir mal, gegen den populären Trend vielleicht auch ankämpfen muss, weil der populäre Trend sehr stark, also ähnlich wie Europa kulturell sehr stark immer noch von Amerika und von den USA insbesondere inspiriert sind oder ja, getrieben sind, so ist natürlich Australien auch so in dieser Zange. Also sowohl vom britisch geprägt sein, aber auch von Europa im Allgemeinen und dann auf der anderen Seite auch nochmal von den USA sehr popkulturell beeinflusst zu sein. Und nun ist es so, dass zwar der Techno jetzt keine genuine australische Erfindung ist, aber dass der trotzdem, glaube ich, viel bewegt hat. Und also das, was wir in Europa gesehen haben, dass viele MusikerInnen aus anderen Genres in den Techno sind, weil er was Befreiendes gebracht hat, durch, sagen wir mal, auch dieses stundenlange Tanzen, stundenlange sich entwickeln von Musikstücken weg von klassischen Songstrukturen, da hat sich ja ganz viel bewegt, da hat sich ganz viel aufgelöst und da haben ganz viele KünstlerInnen eine Befreiung drin gefunden und so ähnlich war das eben auch, so ein bisschen ein neues Territorium aufmachen, zu sagen, okay, hier gibt es eine Musik, die gab es vorher so noch nicht, also müssen wir uns auch an nichts halten, was vorher irgendwie vorgegeben war, sondern wir können was Neues entwickeln.
Aber es ist trotzdem eine westliche Ausdrucksweise.
Wir sind immer noch
keine südliche.
Genau, wir sind immer noch an dem Punkt, wo wir noch nicht bei der südlichen Ausdrucksweise sind. Und auch da komme ich dann nochmal dazu. Muss dich nochmal verdrösten.
Naja, ich versuche es ja einfach nur nachzuvollziehen, auch wie sich da Gesellschaft entwickelt hat, auch wenn das ja jetzt sozusagen nur angekratzt ist.
Ja, aber kulturell war auch in den 90ern die Gesellschaft immer noch sehr stark weiß geprägt, muss man leider so sagen. Und ich meine, wenn du dir die wenigen internationalen Exporte auf musikalischer Ebene aus Australien anschaust, dann sind die einfach auch wirklich weiß geprägt. Also angefangen von AC/DC bis hin zu KünstlerInnen wie Kylie Minogue oder Nick Cave. Das sind einfach weiß geprägte Kulturen.
Okay, bewegen wir uns in der Zeit jetzt weiter an die Gegenwart heran?
Genau, linear weiter oder, keine Ahnung, linear, aber in Sprüngen weiter. Also ich möchte jetzt noch mal nur wenige Jahre bis aufs Jahr 2000 springen, aber das wird uns dann bis in die Jetztzeit tragen. Und zwar möchte ich dir einen Menschen bzw. ein Label vorstellen, der in Australien sehr wichtig ist. Der Künstler und der Labelbetreiber ist Lawrence English. Interessanterweise hat er auch noch diesen Nachnamen. Der ist in der australischen Musikszene, vor allem in dieser experimentellen, improvisationsgeprägten Szene, sehr, sehr wichtig. Er stammt aus Brisbane, ist da aufgewachsen und lebt da auch immer noch. Und hat vor allem viele Jahre, also er interessiert sich sehr für experimentelle Musik, hat sich vor allem immer auch viel für japanische Musik interessiert, macht seit vielen, vielen Jahrzehnten selber elektronische Musik, kommt so ein bisschen aus dem Punk- und Noise-Umfeld ursprünglich und hat einfach unglaublich viele Konzerte organisiert und unglaublich viel, ich sag mal, so Gemeinschafts- oder Gemeinwesen hergestellt, hat bei Radiosendern gearbeitet. Es gibt da noch eine kulturelle Einrichtung hier, die nennt sich Liquid Architecture. Die ist ursprünglich aus Melbourne und Sydney, glaube ich. Mittlerweile aber sehr stark in Melbourne verhaftet. Die haben schon vor 25 Jahren angefangen, Konzerte und vor allem auch so Konzertreihen für experimentelle Musik zu organisieren. Haben dann lange ein Festival betrieben, was dann auch teilweise an verschiedenen Städten stattgefunden hat. Also da gab es dann in Melbourne Festival von Liquid Architecture, eins in Sydney und eins in Brisbane. Und er war zum Beispiel lange der Direktor bzw. Kurator des Brisbane Festivals. Mhm. Und ja, also hat einfach eine lange, lange Historie an kuratorischer Arbeit, an organisatorischer Arbeit. Und der hat im Jahr 2000 entschieden, ein eigenes Label aufzumachen mit dem Namen Room 40, was heutzutage quasi ein Aushängeschild für experimentelle Musik ist, und zwar weltweit. Mhm. Also da geht es nicht nur um australische Musik, sondern er verlegt eigentlich über Ländergrenzen, ne, MusikerInnen und arbeitet mit denen, ganz egal, wo die herkommen. Seine Prämisse ist, es muss sich da ein interessanter Dialog ergeben. Also sowohl zwischen ihm und den Künstlern, als auch zwischen dem Publikum und den Künstlern. Und das kann dann von Harsh Noise, wie einem Keiji Hano, einem sehr bekannten japanischen Künstler, bis hin zu das Stück, was wir von Anaya Lockwood gehört haben heute, das erscheint jetzt auf seinem Album, auf seinem Label nochmal neu in diesem Jahr, kann alles passieren. Also er macht da, setzt da sich selber keine Grenzen. Am Anfang war das noch, sagen wir mal, ein bisschen limitierter, auch so aus dem Bereich, wo er kam, eben Harsh Noise, Field Recordings, Ambient, so die Ecke, ist mittlerweile aber sehr, sehr viel liberaler, weil er sagt, der Dialog ist das Wichtige. Es geht nicht darum, ob ich das mag oder nicht, sondern kommen Menschen darüber in Dialog und wie.
Cool.
Und was ein sehr wichtiges Thema ist, sind neben diesem Dialog, was ihm immer sehr wichtig ist, sind Kollaborationen. Also um zu sehen, wie können KünstlerInnen, die vorher noch gar nicht vielleicht miteinander zu tun haben, durch seine Verbindung oder durch das, ne, Anbahnen der Verbindung in Kontakt kommen. Aber auch, was kann denn Musik mehr leisten, als nur ein Tondokument zu sein? Also ihm ist das ganz wichtig, der Dialog findet für ihn statt. Du hast das vorhin so gesagt, naja, wenn ich ein Bild angucke, versuche ich mir die Interpretation oder, ne, das möglichst erst im Nachhinein anzugucken. Aber du bist ja auch daran interessiert, das ist jetzt in vielen Fragen heute schon gezeigt, was steckt da eigentlich dahinter? Gibt es ein Konzept? Gibt es eine Geschichte dahinter? Und das ist ihm ganz wichtig, zu sagen, okay, auf meinem Label erscheinen Alben und die sind vielleicht als CD oder als Platte verfügbar oder als Download oder als Stream. Aber das ist nicht das Einzige. Also das Kunstwerk besteht nicht nur aus der Musik. Ihm ist zwar dieses genaue Hinhören sehr wichtig und das Kultivieren, Räume zu schaffen, wo Leute sehr genau hinhören können, aber das ist nicht das Einzige, das ist nicht das Ausschließliche.
Und wo findet sich dann, oder wo finden sich dann die anderen Zutaten? In welchem Kontext?
Also das kann in dem Fall, was er so auf dem Label veröffentlicht, können das Bücher sein, das können Drucke sein, die dazukommen, das können teilweise, keine Ahnung, besonders gestaltete Artefakte sein. Also es gab schon so Sachen, wo quasi das Sound-Artefakt wie so eine Art USB-Stick war, also ich würde sagen ein physischer metallener Klangkörper, den du dann irgendwie in USB reinstecken konntest und der dann vibriert hat. Das findet in Performance-Kunst statt oder in Anführungsstrichen in Touren, also dass er Künstler dabei unterstützt, aus einem speziellen Klangkunstobjekt dann auch eine Installation zu entwickeln, die vielleicht als Album anfängt oder als Diskussion auch auf einer Platte landet, aber dann eben auch in eine Performance übergeht. Also er versucht da schon aus verschiedenen Blickwinkeln auf Sachen drauf zu gucken. Schon mit dem Fokus auf Klangkunst und Musik, aber das zu erweitern um andere Formen, wie er sagt, des Dialogs, die sich da noch bilden können.
Da brauchst du ein ziemlich wohlwollendes Publikum, also Leute, die das auch mitmachen möchten. Ja. Ich frage mich gerade, ob das Publikum erweitert, weil man sozusagen mehrere Zugänge hat, oder ob es das eher verringert, weil halt dieser gute Wille vorausgesetzt wird.
Er hat offenbar das Glück, dass er das eher erweitert. Also er macht das seit 25 Jahren und gefühlt mit jedem Jahr erfolgreicher, also zumindest was die Anzahl an Releases angeht, die auf seinem Label stattfinden. Er sagt auch selber, also gerade für diesen Bereich Australien, dass ihm das immer wichtig war, auch KünstlerInnen, auch aus dem eigenen Antrieb, die er schon immer mal sehen wollte, nach Australien zu bringen, was selbst heutzutage nicht selbstverständlich ist. Ne? Was selbst heutzutage also das war, als er angefangen hat in den frühen 2000ern, als das Internet noch in den Kinderschuhen war, war Australien noch sehr viel weiter weg für KünstlerInnen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen gegeben, aber trotzdem ist es so, dass immer noch nicht alle sich das leisten können, irgendwie eine Tour oder Gigs in Australien zu spielen. Und da hat er eine wichtige Vermittlerrolle. Er ist aber auch sehr engagiert eben als Kulturvermittler, sowohl unter Künstlern als auch mit dem Publikum eben. Ne? Und wie gesagt, er organisiert eben viele Konzerte und viel Austausch und hat da eben irgendwie über die Jahre dann wirklich einen Freundeskreis gebildet, sozusagen, die das auch schätzen und wo auch offenbar ausreichend viele so viel Musik bei ihm kaufen, dass er das Label am Laufen halten kann damit.
Okay.
Und weil es um diesen Dialog geht, möchte ich dir gerne ein Stück vorspielen, wo er auch selber als Künstler zu hören ist. Also er ist, wie gesagt, viel in diesem Elektronikbereich, spielt aber teilweise auch Piano. Und er hat zusammen mit Stephen Vitello das Album Trinity aufgenommen. Das ist im letzten Jahr, also 2025, im November erst erschienen. Und das heißt deswegen Trinity, weil die beiden auf jedem Stück, was auf dem Album ist, noch mit einer dritten Person zusammen musizieren und sie einladen, was beizutragen, was ihnen innewohnt. Und wir hören das Stück With Brandon. Das heißt, es ist mit Brandon Canty aufgenommen, einem bekannten Punk-Drummer, der Schlagzeug spielt, während die beiden anderen elektronische Musik spielen auf dem Stück.
Das ist improvisiert oder festgeschrieben
das
worden
festgeschrieben.
Schon vorher?
Das ist nicht improvisiert. Okay. Aber sie haben das quasi alle gemeinsam entwickelt. Also sie haben das nicht vorher geschrieben, sondern das ist in Studio-Sessions entstanden.
Alles klar. Weißt du, dass ich da totale Krautrock-Vibes gekriegt habe?
Das kann ich mir vorstellen. Aber auf gute Art und Weise, oder?
Ja, unbedingt.
Sehr schön. Also ich hatte nicht nur Krautrock-Vibes, sondern mich hat dieses, was wir am Anfang kurz als Thema hatten, sehr getriggert, da mal die Augen zuzumachen und einfach sich da nochmal so richtig konzentriert reinzuhören, weil da so viel passiert.
Was einen aber sozusagen auf den ersten Blick oder auf dem ersten Hören gar nicht so auffällt, ne?
Genau.
Also es könnte auch durchrauschen.
Genau. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, was Lawrence English mit seinem Label so ein bisschen auch aufmacht und auch viele andere, dass wir vielleicht auch durch Streaming so ein bisschen eine Art entwickelt haben, über Musik so drüber zu gehen. Also dieses sich wirklich reinhören und sich wirklich Zeit nehmen für was, dass wir das nicht machen. Und auf der anderen Seite haben wir mittlerweile Musik in der Qualität verfügbar, wie wir sie nie vorher hatten. Also auch so eine Dynamik zu hören zwischen lauten und leisen Sachen, so einen Frequenzbereich zu hören, das ist ja was, was wir erst seit ein paar wenigen Jahren überhaupt in dieser Qualität können. Und das ist eigentlich interessant, dass wir trotzdem da so drüber weggehen an vielen Stellen. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, ne? Das ist ein sehr breites Thema, aber zumindest er propagiert es so und ich sehe schon den Punkt, den er macht. Er versucht da mit dem Label auch so ein bisschen Kultur zu entwickeln, zu sagen, das ist hier ein Kunstwerk, was sehr komplex ist. Hört euch das auch zweimal.
Ich glaube, der Unterschied ist, glaube ich, mit welcher Intention wir Musik wahrnehmen, ob es eine Begleitung und Unterhaltung ist oder ob wir es tatsächlich als Kunst und als Genuss wahrnehmen. Ich denke, das ist schon von der Herangehensweise, sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Du hattest mich ja am Anfang gefragt und ich hatte ja auch gesagt, ich höre es eher so im Tun. Ja. Aber es gibt ja durchaus die Momente, wo man sich dann eine Platte dann doch nochmal anders anhört. Aber ich glaube, da musst du dich tatsächlich hinsetzen und sagen, jetzt höre ich mir. Und wenn es Heavy Metal oder was auch immer für eine Musik ist, das macht man nicht nebenbei, glaube ich.
Ja, also ich gebe dir da vollkommen recht. Und gleichzeitig, also mir geht es ja auch nicht anders. Also ich höre jetzt auch nicht jedes Stück mit voller Konzentration. Also ich kann schon verstehen, welchen Punkt du da machst. Und gleichzeitig denke ich, trotzdem gibt es so Musik, die das eigentlich einfordert, wo man viel, viel aufmerksamer ja. sein muss. Und selbst, weil wir das jetzt kurz so hatten, wir sind über diese 90er so ein bisschen kurz drüber gegangen, selbst der Techno hat ja was geschafft. Also der hat ja ein Hörerlebnis über einen langen Zeitraum geschaffen, was wir so vorher nicht hatten. Also in der Populärmusik, in der Rockmusik, auch auf einem Konzert, da geht ein Stück halt, gut, lasst jetzt eine 70er-Jahr-Band sein, da geht das Stück vielleicht 13 Minuten. Ne? Aber so in der Regel geht das Stück irgendwie 5 bis 8 Minuten und dann ist es halt vorbei und dann kommt das nächste und es hat eine ganz klare Dramaturgie, die ist vorgegeben. Die kennst du eigentlich auch schon vorher, mehr oder weniger. Mhm. Und da hat ja auch der Techno was geschafft oder die elektronische Tanzmusik im Allgemeinen, dass man stundenlang Spannungsbögen aneinander reiht, die nicht vorhersehbar sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es beim Tanzen, bei elektronischer Musik teilweise so, dass ich nach einer halben Stunde denke, wie bin ich hier eigentlich hingekommen? Also, oder wie ist das Stück hier hingekommen? Ne? Also, dass man irgendwie so das Gefühl hat, irgendwie, ich war die ganze Zeit dabei, das hat sich entwickelt, aber das fühlt sich auf einmal ganz anders an, als das noch vor vielleicht 5 Minuten oder vor 10 Minuten oder vor einer halben Stunde war. Und das ist, glaube ich, so ein Teil, also da wird es aus meiner Sicht spannend, weil da haben wir was, was eigentlich als Unterhaltung gelabelt ist. Und es schafft aber trotzdem was ganz anderes.
Nicht nur dort, also ich kenne das ja auch aus den Prog, Rock, Prog, Metal, wie auch immer, Genres in der Mehrzahl, dass du ja, da geht es ja nicht um über eine halbe Stunde, sondern vielleicht 10, 20 Minuten, dass du da in vielen Titeln, die ja auch klar strukturiert oder spannend strukturiert sind, denkst, wieso ist denn das jetzt auf einmal so leise? Und wieso hat sich das trotzdem organisch so ergeben? Ich habe doch gerade noch geheadbanged.
Ja.
Also das gibt's in mehreren Genres, aber halt in keinen von denen, was man so im europäischen oder amerikanischen Radiosektor hören würde.
Ja.
Das sind wir jetzt wieder bei deinen Volunteered Radio Sender. da ist es möglicherweise dann anders.
Naja, und da sind wir an einem spannenden Punkt, wo ich auch zum nächsten Künstler überleiten möchte. Dieses, also ich glaube nicht, dass es was Innewohnendes für diese moderne australische Kultur ist, aber der Künstler, den ich jetzt nochmal nahe bringen möchte, der verteidigt es zu Recht, dass es eigentlich in der australischen Kultur, und damit meint er die indigene Kultur, dass es da eine ganz andere Hörkultur gab und dass Ton, ich will jetzt nicht sagen Musik, sondern Ton und Klang eine sehr viel wichtigere kulturelle Rolle gespielt hat und dass wir in unserer Kulturwahrnehmung da weit davon weg sind. Also er streitet da sogar sehr heftig drüber und also er ist auch als Wissenschaftler, also er schreibt gerade seine Doktorarbeit als Wissenschaftler tätig, er heißt Hayden Ryan, ist hier in Melbourne an der Universität als Doktorand. Und ist als Künstler unterwegs. Er kommt ursprünglich aus dem Aboriginal-Stamm der Yuin in der Küste von New South Wales, ist es heutzutage gelegen. Und der streitet da auch sehr, also macht einen sehr starken Punkt, dass er sagt, die westliche Wahrnehmung von indigener Kultur ist entweder aneignend oder ablehnend immer gewesen und kann diesen Reichtum überhaupt nicht erfassen. Und dass wir da eigentlich noch also neben vielen Themen, wo es um Heilung, um Vergebung geht, um das, was hier passiert ist. Also hier sind Völkermorde passiert, hier sind Menschen abgeschlachtet worden. Neben diesem Prozess, der ganz langsam losgeht und der öffentlich sehr heftig diskutiert wird, aber wo ich den Eindruck habe, hier passiert zumindest was, sagt er, wir müssen aber auch kulturell noch ganz viel mehr lernen. Also vor allem der Westen, oder diese westliche Kulturauffassung ist das sehr, sehr, sehr verengt und kann dann noch sehr viel lernen. Also das, was wir schon als experimentell betrachten, würde er sagen, sagen wir mal aus einer kulturtheoretischen Perspektive, ist noch gar nichts im Vergleich zu dessen, was in seiner, in der Kultur, in der er aufgewachsen ist, eigentlich ja vorhanden ist.
Das heißt, die Offenheit, die du ja ganz am Anfang gepriesen hast, der australischen RadiohörerInnen, hat Grenzen im Moment noch.
Na, das ist jetzt schwierig. Ich will jetzt hier nicht so, also es ist jetzt schwierig, man könnte jetzt schnell absolut sein. Ja, die hat Grenzen und kulturell ist dieses Land an der Stelle noch sehr zerrissen und hat da noch ganz viele Aufgaben zu tun. Aber es gibt mehr und mehr eine Offenheit an Universitäten, indigene Kultur zu fördern, als Studienfach oder als Forschungsgegenstand zuzulassen. Es hat auch in künstlerischen Betrieben immer mehr einen Raum und es gibt mehr und mehr KünstlerInnen, die auch offen sagen, ich habe einen indigenen Hintergrund und mir ist es wichtig, das zu kommunizieren. Ich möchte Ideen und kulturelle, ja, kulturelles Erbe, was ich in mir trage, das möchte ich auch kommunizieren. Und da passiert ganz viel. Und da ist er eine sehr junge, aber sehr schon trotzdem wichtige Stimme.
Und in welche Richtung gehen wir da jetzt, wenn ich noch was auf die Ohren bekomme?
Also, was ihm ganz wichtig ist in seiner künstlerischen Praxis, ist das Erkunden von Räumen und das Wahrnehmen von Raum, weil das aus seiner Sicht in der indigenen Kultur eine sehr große Rolle gespielt hat. Also, dass die Erde, aber auch der Raum, in dem wir leben, uns beeinflusst, sei es jetzt visuell, sei es jetzt klimatisch, aber eben auch akustisch. Und das heißt, er versucht das immer so auszuloten und macht das technisch dann häufig durch so Mehrkanal-Audio-Installationen. Vor allem, also er macht sehr viel so performative beziehungsweise Installationskunst aktuell. Es gibt jetzt eine Aufnahme, die kann das natürlich nur in Stereo abbilden. Und da hat er sich aber vor allem auch kritisch mit den Lücken in ja, Geschichtserzählungen sozusagen auseinandergesetzt. Also hat eine Residency hier in der Nähe gehabt, in einem Kulturzentrum und hat da das Archiv sich angeguckt und das ist voll von weißen Geschichten. Also das, was die sogenannten Siedler hier erlebt haben, als hierher gekommen sind. Und da gibt es, weiß nicht, die letzten 150 Jahre lang Notizen im kleinsten Detail, was ihnen alles widerfahren ist und wie sie die einheimische Bevölkerung als Barbaren wahrgenommen haben. Und es gibt aber ganz große Lücken über das, was eigentlich, also sie haben sich nicht irgendwie kulturell um die einheimische Bevölkerung gekümmert, sondern das, was ihnen widerfahren ist und haben das eben auch dokumentiert, ne? Und so wie Geschichtsschreibung leider funktioniert. Und das versucht er mit Stimmen, also er hat aus diesem Archiv ganz viel vorlesen lassen und dann eben mit Audiomaterial, mit Field Recordings ein bisschen zu brechen und hat da quasi ein kritisches Werk formuliert und das heißt Hangman, also der hängende Mann, weil es tatsächlich auch sehr grafisch um Massaker geht. Das Stück ist 25 Minuten lang aus dem letzten Jahr, wir werden es jetzt nicht alles hören, aber wir spielen zumindest mal einen Teil davon.
Okay, das und klingt total spannend.
Machen natürlich den Disclaimer, falls jemand, also wird auch, es gibt grafische Beschreibungen von Tod. Falls da jemand ein Problem hat, dann sollte er das Stück vielleicht für heute auslassen.
1802, settled on Churchill Island. Colonial Bond destroyed thousands of, slaughtered those of life, extinguishing its significance. Matthew Flinders, their women, the most attractive, their victims. Bunurong burnt down, and I had no. 1803, convict, new convict settlement, Sorrento. Bunurong, armed with blast from his gun, destroyed a Kulin group, sport among the natives, Turidin. Not our own tribes were killed. Early settlers
war cemeteries. Also das war richtig schmerzhaft gerade.
Genau. Und das sollte es auch sein. Leider
ich
muss
mich
es
gefragt,
das
sein. Ich habe mich gefragt, ist das als Kunst gedacht oder ist das Aktivismus? Weil es hat ja sehr deutlich gemacht, auch jetzt, das war ja nur ein Mini-Ausschnitt des ganzen Stückes, es hat ja sehr deutlich gemacht, wie bewusst den Menschen damals gewesen ist, was sie tun. Das fand ich jetzt so, das hat mich gerade so vom Stuhl gerissen.
Ja, na, ich glaube, da ist schon was Aktivistisches dabei. Also auch, ich habe mich mit ihm schon mal kurz unterhalten und auch in den Sachen, die er schreibt, sagt er schon ganz klar, wir müssen, also da geht es vor allem, bei ihm geht es um den Kulturbegriff. Er sagt, wir müssen ganz klar unseren sehr westlich geprägten Kulturbegriff da massiv weiten, weil wir hier eine Kultur haben, die 65.000 Jahre alt ist, die wir nicht nur komplett niedergemetzelt haben, sondern die wir auch aus unseren Geschichtsbüchern quasi raushaben wollen. Ne? Die wir nicht mal als wertvoll darüber zu reden irgendwie anerkannt haben. Ja. Und da müssen wir uns sehr, sehr deutlich ändern. Also das, was manche so ein bisschen plakativ als wir müssen dekolonialisieren, das benennen, das macht er schon sehr viel konkreter, dass er sagt, okay, hier gibt es einfach 1000 blinde Flecken, wie zum Beispiel Klang und Raum wahrgenommen wird und viele andere Sachen. Ne? Und er sagt, das, was wir so als Avantgarde und als sehr elaborierte Kunst wahrnehmen, das ist aus seiner Sicht, naja, gerade mal der Anfang von dem, was eigentlich, was er mit seinem kulturellen Background als wertvoll und interessant empfinden würde. Und also von daher ist er vielleicht schon ein bisschen aktivistisch und gleichzeitig auch sehr dokumentarisch. Also alles das, was wir da gehört haben, was jemand für ihn eingesprochen hat, sind alles Materialien, also das ist jetzt am Anfang sehr gebrochen, das wird gegen Ende des Stückes oder ab der Mitte des Stückes wird das ein bisschen klarer, weil das nur Fragmente sind von, ich sag mal in Anführungsstrichen, einer längeren Erzählung, die dann auch ein bisschen kontinuierlicher erzählt wird. Aber das sind ja alles Fragmente, dokumentarische Fragmente, die verlesen werden. Das ist ja keine Fiktion. Er hat ja dazu nichts aktivistisch selber eingebracht, sondern er arrangiert das.
Naja, aber das würde ich ja jetzt trotzdem als Aktivismus verstehen, weil er hat die Dokumente ja ausgewählt und den Inhalt ausgewählt und auch so dieses Zuspitzen auf die Taten, das ist ja passiert aus einer Intention heraus.
Ja, auf jeden Fall. Aber weil er auch sagt, da ist etwas so Schreckliches passiert, was an ganz vielen Stellen noch gar nicht so klar benannt wird. Und das gehört sich einfach, dass wir das klar benennen. Das muss einfach sein, das muss der erste Schritt sein. Also da an der Stelle, ja, ist es schon aktivistisch, wenn du das so sehen möchtest, klar.
Was mir aber jetzt sozusagen noch nicht viel über die eigentliche Kultur der jeweiligen Stämme sozusagen verrät. Also dieses Umgang mit Klang, der war jetzt für mich noch nicht so außergewöhnlich, dass ich gesagt hätte, hier ist eine völlig neue Einordnung für mich nötig.
Da gebe ich dir recht. Und das ist auch, also ist auch was, wo ich auch für heute, für diesen Podcast keine richtige Antwort geben kann, weil ich da selber auch noch forsche, was das eigentlich bedeutet, weil es auch sehr, sehr vielfältig ist. Also das Einzige, was ich machen kann, und das kann ich vielleicht auch in diesem Podcast mal verlinken am Ende. Es gibt eine sehr spannende, sehr interessante Karte, die Sprachen der Aboriginal-Indigenen in Australien. Und da ist quasi auf dem australischen Kontinent ausgemappt, wie viele Sprachgruppen es wo lokalisiert gab. Es gibt wohl, man spricht davon, dass es über 300 verschiedene unterscheidbare Sprachgruppen gab.
Ja.
Und das ist was dir so einen ersten Einblick gibt, wie viel Kultur da eigentlich noch ist und wie viel, also dass es eigentlich ein riesengroßer dunkler Fleck für uns ist, weil wir den überhaupt noch nicht greifen können.
Ja, aber das ist nicht das, was er transportiert. Also er transportiert jetzt in dem kurzen Ausschnitt, den ich jetzt hören konnte, nicht sozusagen so kann Klangkunst oder Klang auch klingen, sondern da geht es erstmal eher inhaltlich.
Genau, also in diesem speziellen Stück, was ich hier ausgewählt habe, geht es vor allem darum zu sagen, okay, bevor wir darüber reden können, müssen wir erstmal das wahrnehmen, was da passiert ist. Es gibt aber andere Installationen, andere Stücke von ihm, wo er sich dann auch mehr damit beschäftigt, was das Inhaltliche ist, was es da ausmacht. Und in seiner Forschungstätigkeit ist er auch international unterwegs, um auch, also er hat auch einen Blick für andere sogenannte First Nations, also andere indigene Stämme. Also ich weiß, dass er jetzt gerade zu einem Forschungsaufenthalt zum Beispiel bei den Suomi in Finnland war und sich da auch in anderen indigenen Kulturen informiert und versucht, das auch in seine wissenschaftlichen Arbeit einfließen zu lassen, also dass er da einen breiten Blick hat.
Und jetzt zum dritten oder vierten Mal in dieser Folge meine Frage, in welchem Zusammenhang hören sich denn Menschen sowas an? Also da brauchst du ja noch viel mehr guten Willen als bei allem anderen, was wir bisher gehört haben.
Ja, wobei man sagen muss, also er hat da so zwei künstlerische Richtungen, würde ich sagen. Also das eine ist das war jetzt eine reine Performance-Geschichte. Ne? Das hat, also er war eingeladen in einem lokalen Museum oder in einem lokalen Archiv, da eine spezifische Installation dafür zu machen. Und da ist das bei rausgekommen. Also das heißt, es war eine Klanginstallation, die dann auch dort im Rahmen einer Ausstellung gelaufen ist. Er tritt aber auch in verschiedenen, sowas wie bei diesem Make It Up Club, was ich vorhin erwähnt habe, aber auch in verschiedenen anderen Serien experimenteller Musik auf, wo er dann, sagen wir mal, zwar immer noch experimentell ist, aber also wo es jetzt nicht mehr um dieses Anklagende geht, sondern wo die Musik im Vordergrund steht. Aber wo er trotzdem versucht, sagen wir mal, den Raum, also auch mit so Stereo- und Raumeffekten, so ein bisschen ein Gefühl für den Raum. Also das ist eigentlich so sein zweites großes Thema, Raum. Wie kann er räumlich Audio verteilen, dass das interessant ist? Also wie kann man mit dem Raum noch eine Komposition schaffen, die man so, also die in einer normalen Aufnahme auf Stereo, also sprich auf zwei Seiten, runterkomprimiert ist. Also auch wieder da ein Öffnen der Wahrnehmung. Was kann ich noch machen, um Ton anders wahrzunehmen?
Das heißt sozusagen, die Wiedergabe in einer alten Kulturtechnik oder in einer alten Kulturauffassung mit modernen Mitteln.
Exakt, ja. Also er ist schon elektronisch und modern orientiert, was so sein Werkzeug angeht, aber hat dann diesen ganzen kulturellen Background, den er da mitbringt, wo er auch sagt, okay, also ich bin ja ein moderner Mensch. Ne? Also bloß, weil ich eine Kultur habe, die Jahrtausende alt ist und die ich in mir trage. Das sind ja Werte und Praktiken, die ich interessant finde, aber ich bin ja trotzdem ein moderner Mensch. Also das heißt, ich darf natürlich auch moderne Tools verwenden.
Ja. Da hast du mich natürlich jetzt total angefixt, ne?
Ja, und weil das so ist, ich habe schon gesagt, es ist heute irgendwie viel, aber ich habe mich da auch so ein bisschen wie immer im Kaninchenloch verloren. Ich möchte noch eine letzte Künstlerin dir vorstellen.
Okay.
Und zwar, also wir haben jetzt eine lange Linie aufgemacht, emanzipatorisch von einer Kolonialherrschaft hin zu eigenen Stimmen, die da laut werden, die zu Recht einen Platz finden. Und was aber auch zu einer modernen australischen Identität oder zu einer modernen australischen Wahrheit gehört, ist, dass es neben diesen ganzen kolonial geprägten Kulturthemen und zu Recht lauten indigenen Stimmen auch migrantische Stimmen gibt. Das ist einfach ein Land, was sehr stark durch Einwanderung geprägt ist, vor allem in den letzten 30 bis 40 Jahren nochmal sehr viel mehr, als das vorher war. Und ein Land, was immer noch sehr stark wächst durch Zuwanderung. Und deswegen möchte ich dir noch eine letzte Stimme mit dir teilen. Und zwar ist das eine Künstlerin, die in Melbourne aufgewachsen und groß geworden ist, quasi in erster Generation Australierin ist. Ihre Eltern sind aber aus Äthiopien eingewandert. Und sie verhandelt das so ein bisschen in ihrer Musik. Also sie hat auch wieder einen sehr modernen Anspruch an Musik und ist eben in der Metropole groß geworden mit diesen ganzen Einflüssen, diesen ganzen experimentellen Einflüssen auch. Sie hat Mathematik studiert und hat auch einen sehr analytischen Zugang auch zur Musik und benutzt Live-Coding als Technologie. Das würde jetzt vielleicht bekannt vorkommen.
In der Tat. Ich habe auch gerade wieder die Parallele zu der Delia Derbyshire-Folge gesehen.
Ja, sag mal.
Ja, weil du gesagt hast, sie hat Mathematik studiert, also dieser analytische Zugang zu was dann gar nicht mathematisch klingt.
Genau, und das wirst du sehr schnell, oder es werden auch die HörerInnen sehr schnell feststellen, dass es überhaupt nicht mathematisch klingt. dass da sehr viel Emotionen eine Rolle spielen und sehr viel eigenes, ja, sehr viel Gefühl eine Rolle spielt. Und ich will dieses Stück erstmal spielen und dann können wir darüber reden.
Alles klar, ich bin gespannt.
Das Stück heißt Ebekal und ist vom Album Technifrow 185 aus dem letzten Jahr von der Künstlerin Nu.
Jetzt doch froh, dass du mir da jetzt noch so was Anschmiegsames entgegengesetzt hast, diesen Zeitfragment. Es ist für mich auf nüchternen Magen immer noch schwer zu verdauen. Jetzt, das fand ich sehr angenehm, sehr spannend und tatsächlich wieder so ein Stück, das man nicht weghört, wo man sich konzentrieren sollte oder dabei bleiben sollte.
Auf jeden Fall. Na, mir war das schon wichtig, auch nochmal, sagen wir mal, auch von der Geschichte her zu erzählen, dass das eben auch eine moderne australische Realität ist. Also dieses Land, das versteht sich, glaube ich, irgendwie oberflächlich schon als Migrationsland. Kulturell habe ich den Eindruck, tut man sich da schon noch schwer, weil es eben doch sehr westlich geprägt ist und man diese Nischen, in denen das stattfindet, schon sehr suchen muss. Also Nu findet jetzt als Künstlerin schon eher in dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Mainstream-Experimentalmusik statt, wenn man das Mainstream nennen kann. Ja, aber die ist schon in den wichtigen Festivals oder auf den wichtigen Plattformen für experimentelle Musik in diesem Land zu finden. Aber viel migrantisch geprägte Kultur findet eben immer noch sehr stark in Nischen statt und ist da in der, sag ich mal, in der breiten Masse ist das kulturell noch nicht so angekommen. Man geht zwar gerne irgendwie irgendwohin essen, wenn etwas Spannendes ist, aber jetzt, wenn ich so mir Popkultur und so angucke, ist das halt tatsächlich immer noch sehr westlich geprägt. Und da ist sie, finde ich, ein tolles Zeichen, wie so eine Mischung aus, also sie betont es sehr stark, das, was sie singt, das ist in der äthiopischen Sprache ihrer Familie quasi, also in Amherisch oder Amharic ist die äthiopische Sprache. Und sie hat auch für das Album viel selber improvisiert und gesungen in dieser Sprache. Sie hat aber auch auf anderen Stücken Sprachsamples sowohl von ihrer Familie als auch von Freunden und Verwandten aus Äthiopien eingesammelt, auch teilweise Straßenszenen so als Samples eingesammelt und hat das mitverarbeitet, weil das für sie schon auch ein wichtiges Thema ist, was Identitätsfindung angeht. Also wer bin ich denn als moderner Mensch wieder mit einem großen kulturellen, mit einem sehr reichen kulturellen Background aus einem Land, was kulturell gar nicht wahrgenommen wird, zumindest in unserer westlichen Welt.
Naja, im Grunde genommen ja nur als Heimat des Kaffees und der Bundeslade, glaube ich. Viel mehr wissen wir von Äthiopien ja nicht.
Genau.
Aber ich weiß jetzt nicht, du hast da jetzt die Insicht und ich habe nur die Draufsicht auf Australien. Ich nehme ja Australien hauptsächlich dann wahr, wenn es die Diskussion gibt, dass die sich eigentlich gegen diese Migration wehren. Das mag kein richtiges Bild sein, aber so kommt es zumindest bei mir an, dass es da zumindest große Bevölkerungsgruppen gibt, die sich ja tatsächlich dagegen stellen, dass Menschen ins Land kommen und das wächst.
Ich würde das wieder sehr vorsichtig, weil man sehr schnell verallgemeinern kann. Du hast recht, es gibt diese Stimmen und die sind leider sehr laut, so wie das auch in anderen Ländern, auch in Deutschland ist.
Hm.
Dass die in der Mehrzahl sind, glaube ich nicht, wenn ich mir die Zahlen so angucke. Mhm. Also es gibt auch hier rassistisch motivierte, rassistische Demonstrationen, diskriminierende Aussagen und Hassrede. Ich würde aber sehr vorsichtig sein zu sagen, dass das eine große Anzahl ist. Es gibt sehr starke, sehr laute rechte und rassistische Stimmen, das ist richtig. Leider auch auf dem Wahlzettel. Aber es ist eine Realität, dass dieses Land sehr stark migrantisch geprägt ist. Das fängt eben an mit Leuten, die aus England gekommen sind und hier kolonialisiert haben. Schon aus, eigentlich verbietet sich es aus dieser Perspektive überhaupt über sowas zu sprechen. Aber ja, das ist nochmal eine separate Diskussion. Wir sind ja kein Politik-Podcast. Aus einer kulturellen Perspektive würde ich sagen, gibt es eigentlich überhaupt kein Argument, was man irgendwie aufmachen kann, weil einfach so viel Einflüsse da sind und dieses Land das gar nicht los wird, selbst wenn man sich mit allem, was man hätte, dagegen sträuben würde, man kann das nicht ablegen, dass das, was heutzutage als australische Kultur gelebt wird, und das ist eben leider eine, ich sag jetzt mal, sehr stark verallgemeinert, eine rein westliche Kultur, und da nehme ich aber auch östliche Einflüsse wie aus Asien, Indien, Afrika jetzt mal mit rein. Aber es ist eben halt quasi zum Großteil keine indigene Kultur, wenn man das mal so als diese beiden Blöcke aufmachen möchte. Und die da rassistisch laut schreien, die wollen eigentlich was ganz anderes. Die wollen eine reine, weiße, wahrscheinlich britisch geprägte Kultur. Und da sind sie in beiden Dimensionen irgendwie falsch. Also in der gelebten Realität, die eben aus ganz vielen Einflüssen besteht und in dem, was zerstört wurde, das, was nochmal ein ganz anderer kultureller Kosmos ist, den wir wahrscheinlich, zumindest spreche ich jetzt mal für mich, nur die Spitze des Eisbergs sehen, aber auch ganz viele andere hier im Land so richtig im Detail wissen, was da alles verloren gegangen ist.
Aber dieses Sichtbarmachen der eigenen Kultur, das ist sozusagen sowohl für die Aborigines als auch für neu angekommene Migranten immer noch so ein Akt der Emanzipation. Also das funktioniert noch nicht selbstverständlich.
Da gibt's, also würde ich sagen, müssen wir zwei unterschiedliche Sachen betrachten. Also erstens, Melbourne und auch Sydney sind jeweils Städte mit weit über 5 Millionen Einwohnern. Also das heißt, die sind natürlich sehr offen und sehr stark durch diese Einflüsse geprägt. Da ist es viel normaler und viel weniger Emanzipation als viel mehr, ja, also ein normaler Akt, das zu zeigen und das auch zu kommunizieren. Das mag dann auf individueller, persönlicher Ebene vielleicht jeweils nochmal was Unterschiedliches sein. Ja, kann man nicht verallgemeinern. Aber da in den Städten ist das ein bisschen normaler und einfacher. Aus einer indigenen Perspektive ist das tatsächlich sehr viel schwieriger. Auch wieder in den Städten ein bisschen einfacher. Aber allgemein im Land ist das immer noch eine sehr große Diskussion, dass es da sehr viel Diskriminierung gibt. Aber es gibt eben auch sehr viele Initiativen, die das fördern. Und das fängt bei ganz kleinen symbolischen Sachen an, dass viele kulturelle Einrichtungen, wie auch jetzt eine Universität, irgendwo ein Schild haben oder in Vorträgen und Veranstaltungen immer mal als erstes sagen, dass sie wahrnehmen, dass sie auf einem Land sind, was ihnen nicht gehört, sondern was früher einem Volksstamm gehört hat, und den auch klar benennen, welchem Volksstamm das Land hier ursprünglich gehört hat, und dass sie dankbar sind, dass sie auf diesem Stück Land jetzt sein dürfen. Also das ist was mittlerweile, würde ich sagen, gängige kulturelle Praxis ist. Also ganz viele Kneipen, ganz viele Konzerträume, ganz viele Konzertveranstalter, öffentliche Einrichtungen haben das alle. Das ist vielleicht so ein
bisschen. Und das ist auch so gemeint.
Genau, das ist auch so gemeint.
Das ist jetzt nicht nur eine Geste.
Nein. Okay. Das ist so gemeint, und da gibt es auch immer mehr Bestrebungen, das zu erweitern. Es gibt auch immer mehr Foren. Es gibt im Juli meistens eine Woche, die sogenannte NAIDOC Week, wo kulturelle Praxis mehr in den Vordergrund gestellt werden soll von Indigenen. Und wo es dann Räume gibt für Veranstaltungen, die eben nur durch indigene Kultur geprägt sind. Und also da gibt es schon Initiativen, da mehr in Dialog zu kommen und noch mehr zu machen und auch bei diesem Thema Bewältigung. Also es gab eine sogenannte, im Bundesstaat Victoria, eine sogenannte Truth-Telling Commission, die sich mit den Verbrechen, die passiert sind, auseinandergesetzt haben und wo die Minister oder an deren Ende die Ministerpräsidentin klar gesagt hat, wir müssen anerkennen, dass hier ein Genozid passiert ist. Was noch vor 10 Jahren nicht möglich gewesen wäre wahrscheinlich.
Was ja trotzdem spät ist, aber das sind wir wieder im Politischen.
Ja, auf jeden Fall.
Also es tut sich was in Australien. Der eh schon recht offene Kontinent öffnet sich jetzt auch eine Richtung, die recht jung ist.
Genau. Und was ich immer wieder spannend finde, dass ich vor allem kulturell da sehr viel schneller was zusammenkommt, als das politisch möglich ist. Also dass eben so Stimmen, die wir heute gehört haben, wie von Nu, aber auch von Hayden Ryan, dass die ganz selbstverständlich zumindest in diesen Nischen einen Platz haben. Und ich bin da trotzdem auch positiv, dass das aus den Nischen ausstrahlt und dass das mit der Zeit immer breiter wird.
Das wäre schön. Also ich habe jetzt diese ganze Sendung über als totale Bereicherung empfunden, weil das tatsächlich, wie du das vorher gesagt hast, alles neu für mich gewesen ist. Und ich denke, man gewinnt da ja als Mensch und als Gesellschaft immer nur, wenn man sozusagen Teil hat an dem, was andere sozusagen leben.
Ja, und das, was ich auch nochmal so, vielleicht kann man das als Klammer sagen, diese Radiosender sind ja ein lebender Beweis dafür, dass diese Vielfalt hier, dieses Leben, das kulturelle Leben hier ungemein bereichert, weil ganz viele Menschen aus einer persönlichen Erfahrung etwas aus einem Kulturkreis und in dem Fall eben speziell Musik mitbringen, was man als Mensch, wenn man in diesem Kulturkreis groß geworden, nicht in diesem Kulturkreis groß geworden ist, ja gar nicht auf dem Schirm haben kann. Und da, schon allein da ist es ja eine Riesenbereicherung, dass das stattfinden kann und dass sich da so ein ganzes kulturelles Leben um diese Radiosender raus entwickelt hat.
Mhm. Sind wir am Ende angekommen oder hast du noch eine Überraschung für mich?
Nein.
Okay.
Wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Ich weiß, das war heute ein großer Brocken. Man muss ja aber auch sagen, es ist einfach ein verdammt großer Kontinent. Auch wenn nur relativ wenige Menschen hier leben.
Aber es war wirklich wild. Also so allein von den Gefühlen her, die da mit einhergegangen sind, war das ja wirklich einmal quer durch den Zoo gewesen. Manches ist so vom Frühstück ein bisschen schwierig für mich, aber das macht der Zeitunterschied.
Ja.
Es gibt ganz viele Sachen, da hoffe ich, dass ich da in den Shownotes nochmal nachgucken kann und vielleicht nochmal tiefer graben möchte. Also auch gerade was den Hayden Ryan angeht, würde ich da mich gerne noch mal ein bisschen informieren. Und auch die letzte Künstlerin, die wir gehört haben, ich glaube, die landen bei mir schon noch mal irgendwo auf den Kopfhörern.
Ich habe für
mit
alles
Konzentration.
Ich habe für alles umfangreiche Links gesammelt und werde den natürlich in den Shownotes gut platzieren, sodass du und auch die anderen HörerInnen gerne dann nochmal tiefer einsteigen können und vielleicht auch nochmal abbiegen können an den einen oder anderen Stellen, an denen sie gerne möchten.
Dann war das eine sehr bereichernde Folge gewesen heute.
Da danke ich dir sehr, das nehme ich als Kompliment mit und freue mich, wenn wir uns dann bald das nächste Mal hören. Ich danke dir fürs Zuhören und ich danke euch, liebe HörerInnen, fürs Zuhören und fürs bei der Stange bleiben, auch wenn es ein bisschen länger war heute.
Danke und alles Gute an alle. Tschüss.